Discipline. Werde ich über sprechen. Discipline. Was bedeutet Discipline für Sie? Ja, es mag offensichtlich sein, aber sie ist notwendig, wenn Sie erfolgreich sein wollen. Discipline ist auch abhängig davon, wie viel Mühe Sie sich für etwas geben. Und je mehr Sie lernen und erfahren, desto besser werden die Ergebnisse sein. Bei vielen Dingen im Leben gibt es Herausforderungen und Tendenzen, manchmal aufzugeben, weshalb wir uns konzentrieren müssen und positiv bleiben. Das Ergebnis ist das, was wirklich lohnend ist. Dies sind nur einige der Dinge, die wir in unserem täglichen Leben erfahren, und wir können diese Prinzipien in diesem Buch hier lesen. In Matthäus 25, Vers 14 bis 30 lesen wir über das Gleichnis der Talente, und es gibt interessante Lektionen, die wir in diesem Gleichnis erkennen können. Das möchte ich mal lesen. Matthäus Kapitel 25, angefangen in Vers 14. Denn es sieh, wie mit einem Menschen, der außer Landes ging, er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zehntel Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Zugleich ging der hin, der 5 Zehntel empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zehntel empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in der Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Vers 19, nach langer Zeit kam der Herr diese Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zehntel empfangen hatte, und legte weitere 5 Zehntel dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zehntel anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere 5 Zehntel gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Vers 22, da trat auch herzu, der 2 Zehntel empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zehntel anvertraut, sehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Vers 24, da trat auch herzu, der 1 Zehntel empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht angestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deine Zehntel in der Erde. Siehe, du hast das, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe? Und einsammeln, wo ich nicht ausgetreut habe, dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen, und wenn ich bekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommene mit Zinsen. 28, darum nehmt ihr den Zehnten ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer der hat, dem wird gegeben werden, und er wird der Fülle haben. Wer aber nicht hat, den wird auch, was er hat, genommen werden. Vers 30, und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird seine Heulen und Zähne klappen. Ja, es gibt 5 Lektionen, die uns über Arbeit, Erfolg und Wohlstand unterrichten. Punkt Nummer 1, Zuerst bringt dieses Gleichnis uns bei, dass Erfolg ein Produkt unserer Arbeit ist. Wie nochmal, zuerst bringt dieses Gleichnis uns bei, dass Erfolg ein Produkt unserer Arbeit ist. Im ersten Buch Mose sehen wir, dass Gott Adam in den Garten gesetzt hat, um ihn zu bearbeiten und sich um ihn zu kümmern. Wir würden es schaffen, um zu arbeiten. Als Christen haben wir eine Mission. Und Gott erwartet von uns, sie zu vollenden, hier und jetzt. Es gibt Leute, die glauben, dass es nichts ausmacht, was sie tun, während sie, so mal sagen, auf den Bus warten. Das Gleichnis der Talente lehrt uns, was wir tun sollen, während wir die Rückkehr von Jesus Christus, unserem König, erwarten. Wir müssen arbeiten, um mit unseren Talenten Gott zu verherrlichen. 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 7. 2. Chronik, Kapitel 15 und Vers 7. Da lesen wir: Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Biblischer Erfolg bedeutet, fleißig hier und jetzt alle Talente zu benutzen, die Gott uns gegeben hat, wie wir gestern gesehen haben, ja? Um einen Ertrag zu produzieren, den unser Meister erwartet. Punkt Nummer 2. Das Gleichnis der Talente lehrt, dass Gott uns immer alles gibt, um zu ermöglichen, dass wir das tun, zu dem er uns berufen hat. Wieder nochmal, das Gleichnis der Talente lehrt, dass Gott uns immer alles gibt, um zu ermöglichen, dass wir das tun, zu dem er uns berufen hat. Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel ein Talent nach dem heutigen Euro oder Dollar wert ist? Haben Sie sich mal gewundert? Es ist schwer, dies sicher zu wissen, aber was immer der genaue Wert ist im Neuen Testament, bedeutet ein Talent eine große, große Summe Geld. Vielleicht sogar so viel wie 1 Million Euros in der heutigen Währung. Wir sind versucht, den Diener zu bemitleiden, der nur ein Talent erhielt, aber in Wirklichkeit erhielt er so viel wie 1 Million Euros von seinem Meister und er hat sie in seinem Garten begraben. 1 Million in einem Garten. Er hat mehr als genug bekommen, um die Erwartungen seines Meisters zu erfüllen. So wie ihr Meister erwartet, dass seine Diener mehr tun müssen, als passiv zu bewahren, was ihnen er anvertraut ist, so erwartet Gott, dass wir durch unsere Talente produktiv sind. Den Dienern würde genug gegeben, mehr zu produzieren. Und das ist dasselbe mit den Geschenken, die Gott uns gegeben hat. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir verbinden selten diesen Vers mit unserer Arbeit. Aber wir sollten das tun. Punkt Nummer 3. Das Gleichnis der Talente lehrt, dass wir nicht alle gleich sind. Es lernt, dass wir nicht alle gleich sind. Der am meisten übersehene Teil dieses Gleichnisses ist die zweite Hälfte von Vers 15, den ich schon gelesen habe. Der Meister gibt jedem Diener Talente, jedem nach seinen Fähigkeiten. Der Meister verstand, dass der Ein-Talent-Diener nicht so viel produzieren konnte wie der Fünf-Talent-Diener. Und wir wollen argumentieren, dass dies Unrecht ist, aber wir wissen aus eigenen Erfahrungen, dass das wahr ist. Verschiedenartigkeit ist in das Gewebe der Schöpfung gesponnen. Aber wenn wir nicht gleich geschaffen wurden in Bezug auf die Talente, die uns gegeben sind, kann doch Gleichheit in dem Gleichnis mit den Talenten gefunden werden. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass es genauso viel Arbeit für den Fünf-Talent-Diener ist, fünf weitere Talente zu produzieren, wie für den Zwei-Talent-Diener, zwei weitere Talente zu produzieren. Deshalb ist die Belohnung, die vom Meister gegeben wird, dasselbe. Der Meister bemisst Erfolg nach dem Grad der Bemühung, wie wir das auch tun sollen. Nummer 4. Das Gleichnis mit den Talenten lehrt, dass wir für unseren Meister arbeiten müssen und nicht um unsere eigenen egoistischen Zwecke, das ist das Wort wieder, zu befriedigen. Nochmal. Das Gleichnis mit dem Talenten lehrt, dass wir für unseren Meister arbeiten müssen und nicht um unsere eigenen egoistischen Zwecke zu befriedigen. Ja, diesen Talent habe ich nicht so gut. Okay. Das Geld, das den Dienern gegeben wird, gehört ihnen nicht. Das Geld, das sie mit dem verdient haben, was ihnen anvertraut wurde, können sie nicht behalten. Die Diener sind nur Verwalter der Investition ihres Meisters. Und es ist die Qualität ihrer Verwaltung, die der Meister beurteilen will. Wir sollten unsere Talente nicht für unsere eigenen egoistischen Zwecke nutzen, sondern um Gott zu ehren. Wir wissen, dass wir in einer Welt arbeiten, die von Gott abgeschnitten ist. Wegen des Fluches der Sünde wird unsere Arbeit schwierig sein. Aber wir sollten Zufriedenheit und Freude empfinden und das Beste tun an dem Ort, an dem wir aufgrund der Vorsehung Gottes leben, und wir bemühen uns, erfolgreich zu sein, um ihn zu ehren. Nummer 5. Das Gleichnis der Talente zeigt, dass wir zur Rechenschaft gezogen werden. Es zeigt, dass wir zur Rechenschaft gezogen werden. Bei dem Gleichnis der Talente geht es nicht um das Heil durch Werke, sondern darum, wie wir unsere Arbeit benutzen, um unsere Berufung zu erfüllen. Der ungetreue Diener in diesem Gleichnis hat nicht nur das Geld des Meisters verschwendet, er verschwendete eine Chance. Als Folge wurde er als böse und faul beurteilt. Und wir sind verantwortlich für das, was wir für Gott tun, mit dem, was uns gegeben wurde. Und eines Tages werden wir zur Verantwortung gezogen werden. Der Erfolg ist ein Produkt unserer Arbeit. Wir müssen unsere Talente fleißig benutzen und dürfen nicht faul sein. Dieses Gleichnis lehrt uns, was wir tun sollen, während wir die Rückkehr von Christus erwarten. Josef konnte Ägypten retten. Nachdem der Pharao seine Träume Josef offenbart hat und eine Erklärung dafür suchte, was sie bedeuteten, antwortete Josef in 1. Mose, Kapitel 41 und Vers 28. 1. Mose, Kapitel 41, lesen wir 28 bis 36. Angefangen in Vers 28. Das meinte ich, wenn ich gesagt habe zum Pharao, dass Gott dem Pharao zeigt, was er vorhat, sehe, 7 reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach ihnen werden 7 Jahre des Hungers kommen, so dass man vergessen wird alle Fülle in Ägyptenland. Und der Hunger wird das Land verzehren, dass man nichts wissen wird von der Fülle am Lande, von der Hungersnot, die danach kommt, denn sie wird sehr schwer sein. Das aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setzte, und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Lande und nehme den 5. in Ägyptenland in den 7 reichen Jahren. Vers 35, und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in des Pharao Kornhäusern zum Vorrat in den Städten und es verwahren. Vers 36, damit für Nahrung gesorgt sei für das Land in den 7 Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden und das Land nicht vor Hunger verderbe. Sparen für unsere Zukunft erfordert Disziplin. Undiszipliniert zu sein bedeutet, dass unsere Zukunft unberechenbar wird. Zehnten zahlen erfordert Disziplin. Und es ist auch ein Befehl. Wenn wir ihn brechen, werden wir diszipliniert. Disziplin wird als eine Tätigkeit oder Erfahrung definiert, die geistiges oder körperliches Trainieren zur Verfügung stellt. Sie ist auch die Praxis, Menschen dahin zu bringen, Regeln oder einen Verhaltenskodex zu befolgen und auch Ungehorsam mit Strafe zu korrigieren. Disziplin ist auch Kindererziehung, die Ausbildung, die ein Vater einem Kind gibt. Also, wenn der Vater seinen Sohn diszipliniert, zum Beispiel, bildet er ihn aus, um so zu sein, wie er es wünscht. Ein guter Vater will, dass sein Sohn gehorsam, wahrhaftig, ehrlich, fleißig und höflich ist und Rücksicht auf andere nimmt. Er trainiert ihn in jungen Jahren und setzte seine Ausbildung fort, bis sein Sohn reif genug ist. Und wenn der Sohn alt genug wird und seine eigenen Kinder bekommt, wird er den Prozess fortsetzen, sie zu trainieren, hoffentlich auf die gleiche Art, wie er ausgebildet wurde. Lesen wir bitte mal in Sprüche, Kapitel 22, Vers 6. Sprüche Kapitel 22 und Vers 6. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Und wir Väter müssen richtig trainieren. Epheser Kapitel 6 und Vers 4. Epheser Kapitel 6 und Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Gott diszipliniert seine Kinder, indem er sie auf die gleiche Weise lehrt. Er ist ein guter Vater. Er trainiert und lehrt seine Kinder in der Art und Weise, wie er sie haben will, sodass sie seinem Namen Ehre bringen können. Das können wir im Psalm 32 lernen und Vers 8. Psalm, Kapitel 32 und Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Er lehrt uns durch die Bibel, durch die Beispiele, die wir lesen und auch durch die Predigerschaft, die die Erkenntnis der Bibel weitergibt. Wir erfahren etwas über Gott und seine Lebensweise im Laufe unseres Lebens und werden ständig diszipliniert durch Umstände, mit denen wir konfrontiert werden. Disziplin ist, wie wir lernen sollen. Können wir weiter in Sprüche Kapitel 3 und Vers 11 und 12 lesen. Sprüche Kapitel 3 und in Vers 11. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dir zurechtweist. Vers 12, denn wenn der Herr liebt, dann weiß er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater am Sohn. Und dann auch in Kapitel 12 und Vers 1, Sprüche, Kapitel 12 und Vers 1. Wer Zucht liebt, der wird klug. Aber wer Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. Beachten Sie auch Hebräer Kapitel 12 und Vers 5 bis 11. Hebräer Kapitel 12 und Vers 5 bis 11. Und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, dann züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben. Vers 10. Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, die sehr aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Vers 11, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Die Geschichte von Jakob ist ein Beispiel dafür, wie Gott Umstände benutzt, um seine Kinder zu disziplinieren. Jetzt schlagen Sie auf 1. Mose 27 und Vers 6. Erste Mose, Kapitel 27. Angefangen in Vers 6. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu den Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Vers 10, das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne von seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, siehe, mein Bruder Esau ist rau. Doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. Vers 14, dann ging er hin und holte ein Brachte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte, und nahm Esaus, ihres älteren Sohnes, Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Vers 16, aber die Fehler von dem Böcklein tat sie ihm und seine Hände, und wo er glatt war, am Hals. Ja, in dem nächsten Versen sehen wir, wie Täuschung entsteht. Vers 19. Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Isaac aber sprach zu seinem Sohn, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Da sprach Isaac zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaac, und als er ihn betaste hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esaus, sein Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach, bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Dann sprach er, Vers 25, so bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbret, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm, und er aß, und er trug ihm auch Wein hinein, und er trank. Und Isaac, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, sehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Vers 28, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fähigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deine Muttersöhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer die Frucht gesegnet sei, wer der dich segnet. Dann Vers 30. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug's hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm: Richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbrett deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Vers 32, da antwortete ihm Isaak, sein Vater: Wer bist du? Er sprach: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da ersetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: Wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und hab ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen und List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine erste Geburt hat er genommen, und sehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach: Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Jakob lernt eine Lektion in Bezug auf die Rechte des Erstgeborenen. In 1. Mose 29, auch eine Seite rüber, 1. Mose 29, und lesen wir in 16, fangen wir an. Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach: Ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Laban antwortete: Es ist besser, ich gehe sie dir als einem anderen, bleibe bei mir. Vers 20, so diente Jakob um Rahel 7 Jahre, und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob, und er ging zu ihr. Und Laban gab seine Tochter Lea seine Magd Silpa zur Leibmagd. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Und Jakob sprach zu Laban: Warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete: Es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggeben von der Älteren. Vers 27, halte mit diese die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre leisten sollst. Und nun, später im Leben, wird Jakob wieder getäuscht, diesmal von seinen Söhnen mit einer Ziege und Kleidung, in 1. Mose Kapitel 37. Und Vers 23. 1. Mose, Kapitel 37 und Vers 23. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte. Und dann Vers 28, als aber die Midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke. Den Ismaelites, die brachten ihn nach Ägypten. Und dann auch in Vers 31 bis 33, da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden. Sieh, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Jakob hatte andere getäuscht und er wurde selbst getäuscht. Er stieß auf eine Schwierigkeit nach dem anderen, aber Gott benutzte diese Umstände zu Jakobs Besten. Durch Disziplin und Züchtigung brachte Gott eine Veränderung in Jakobs Charakter hervor. Lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 10 und Vers 6. Erste Korinther, Kapitel 10 und Vers 6. Das ist aber geschehen, uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Und dann auch in Vers 11. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, mag zu sehen, dass er nicht falle. Dann Vers 13. Das habe ich schon früher gesagt, das werden wir immer und immer wieder lesen. Vers 13, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Was wir lesen, ist zu unserem eigenen Nutzen und dient uns als Beispiel, sodass wir nicht die gleichen Fehler machen. Dies ist, wie Gott uns lehrt, und dies ist Disziplin. Was unser Leben angeht, wird Gott nicht mit uns in den gleichen Art und Weise umgehen. Das ist eine Frage. Hat er nicht einen Plan für jeden von uns? Wir gehen alle durch verschiedene Tests, damit er in uns Perfektion, Charakter entwickeln kann. Er züchtigt uns auch durch unsere Verhältnisse. Was in unserem Leben geschieht, ist kein Zufall. Vor allem, wenn wir wirklich in seine Kirche sind. Sie werden entweder von Gott bewirkt oder von ihm zugelassen und sie dienen zu unserem Besten. Und das können wir in Römer Kapitel 8 und Vers 28 lesen. Römer Kapitel 8 und Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten diene, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also, wenn wir durch Prüfungen in unserem Leben gehen, heißt es nicht, dass Gott uns hasst, sondern dass er uns liebt. Und weil er will, dass wir erfolgreich sind und vollkommen werden. Das ist sein Ziel für uns. Denken wir in diese Weise. Verstehen wir das? Aber wir vergessen es oft, nicht wahr? Wenn wir nie Prüfungen in unserem Leben hätten, wie würden wir jemals lernen? Auf die gleiche Art und Weise erziehen wir unsere Kinder und Gott tut das Gleiche für uns. Wenn wir ihm und seinen Geboten nicht gehorchen, wird Gott uns züchtigen. Und dies ist eine Form von Disziplin von Gott. Das müssen wir verstehen. Lassen Sie uns verstehen, was die Züchtigung ist. jemandem zu helfen durch die Korrektur, um aus ihm einen besseren Menschen zu machen. Ein Vater zeigt seine Liebe für seinen Sohn durch Züchtigung. Sprüche Kapitel 13 und Vers 24. Sprüche Kapitel 13 und Vers 24. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten. Denn auch in Kapitel 19 und Vers 18. Kapitel 19 und Vers 18, Sprüche. Züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist. Aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu töten. Und dann auch in Kapitel 22 und Vers 6, Sprüche 22 und Vers 6. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Das Gleiche gilt auch für Gott, den Vater und uns. Hebräer Kapitel 12, Verse 6 haben wir schon gelesen, aber das wollte ich nochmal machen. Hebräer Kapitel 12 und Vers 6. Denn wenn der Herr lieb hat, dann züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Er züchtigt uns, weil er uns lieb hat. Wie sollen wir Disziplin erhalten? Lesen wir weiter. In Hebräer Kapitel 12 oder Vers 5. Hab bereits den Trost vergessen, der zu euch redet, wird zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Wir müssen das ernst nehmen, weil Gott uns lehrt. Und wir sollten versuchen, herauszufinden, was er uns beibringen will. Wir werden laufend geschult, ganz besonders, wenn wir wissen, dass wir etwas tun, was wir nicht tun sollten, weshalb wir ständig beten müssen und um Vergebung bitten, wenn wir stolpern. Und wir stolpern immer, immer wieder. Wir vergessen manchmal, das zu tun, zum Beten, ja? Sind ein bisschen zu beschäftigt oder was. Es kann einfach sein. Wir nehmen die Dinge für selbstverständlich an. Ja, ich sage nicht, dass alles, was in unserem Leben geschieht, wie jede Krankheit zum Beispiel, Züchtigung von Gott ist, sondern wir müssen auf unsere Verhältnisse achten. Wir sollten uns fragen, wenn etwas geschieht, was bedeutet das? Versucht Gott, mir etwas zu sagen? Habe ich etwas falsch gemacht, was Gott nicht gefällt? Ja, es kann entmutigend sein, wenn wir durch Prüfungen gehen. Sie machen keinen Spaß. Aber beachten Sie wieder, was Hebräer Kapitel 12 und Vers 11 sagt. Noch einmal, Kapitel 12, Vers 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch gerübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. David, immer ein gutes Beispiel. Er ging durch eine Menge von Züchtigungen. Und er war dafür dankbar. Das kannst du dir mal vorstellen? Durch so viel Züchtigung, ist er da dafür dankbar? Bist du auch dafür dankbar, wenn du durch so Prüfungen, Tests gehst? Er widersetzte sich Gott nicht, sondern er unterwarf sich ihn in Psalm 119 und Vers 75. Für ein Beispiel. Hat er schon so viel geschrieben. Ganze Buch Psalm. Psalm Kapitel 119 und Vers 75. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deine Treue hast du mich gedemütigt. So wie David trainiert wurde, werden wir auch ausgebildet. Das können wir in Titus Kapitel 2 und Vers 11 bis 14 lesen. Titus Kapitel 2 und Vers 11 bis 14. Vers 11, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilens Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Nicht nur im Hinblick auf körperliche Disziplin, sondern auch geistig. Das können wir in 1. Timotheus, Kapitel 4 lesen. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 6 bis 10. Ups. 1. Timotheus, Kapitel 4, angefangen in Vers 6. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, auferzogen in der Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Die ungeistlichen Altweidefabeln aber weise zurück, über dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze. Aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Vers 10, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders den der Gläubigen. Der Schlüssel, diszipliniert zu werden, ist Motivation. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, nicht eine schnelle Lösung. Es geht um harte Arbeit. Es geht darum, Hindernisse, Ablenkung zu entfernen, die uns daran hindern können, unser Ziel zu erreichen. Die Beispiele, die wir lernen, sollten auch Beispiele für andere sein, weil wir auch andere beeinflussen. Wenn wir ungehorsam sind, gehen wir einen krummen Weg und führen andere in die Irre. Aber wenn wir im Gehorsam wandeln und richtig leben, gehen wir einen geraden Weg, dem anderen folgen können. Lesen wir bitte in Hebräer Kapitel 12 und Vers 12. Hebräer Kapitel 12 und Vers 12 und 13. Das ist die letzte Stelle. Hebräer Kapitel 12 und Vers 12. Darum stärkt die müden Hände und die wackelnden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedem Mann und den Heiligungen, oder die niemand den Herrn sehen wird. Habe ich mehr gelesen? Ach, ist okay. Wir stehen im Scheinwerferlicht. Siehst du? Aber ihr alle auch. Geschwister, man beobachtet uns und Satan weiß das auch. Ups. Nee. Und er wird versuchen, uns zu ermutigen, unsere Geduld zu testen, unsere Disziplin zu beeinträchtigen. Aber wir können ihn durch Gott besiegen. Wir können ihn besiegen. Was wir jetzt tun, ist das Gegenteil von dem Plan des Satans. Und wir sollten nie die Hoffnung verlieren, sondern weiterhin stark sein und anwenden, was uns verordnet ist. Heute werden wir gelernt und eines Tages werden wir Leitende sein. Um andere gut anleiten zu können, müssen wir uns zuerst anleiten lassen. Das gilt auch für gute Lehre. Das gilt auch für gute Eltern. Und es gilt auch für gute Zuhörer. Ja, der Tag wird kommen, wenn wir alle Lehrer sein werden. Wenn wir die ganze Welt Gottes Weg des Lebens lehren werden. Auf die gleiche Art, wie wir jetzt gelehrt werden. Deshalb müssen wir diszipliniert bleiben.